Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Akte X-Casts. Ich bin Olli, bekannt aus dem Geschichtspodcast Historia Universalis oder dem Retro-Abteil. Und bei mir an meiner Seite ist...
Zugeschaltet live aus Berlin sozusagen, Hendrik. Und ihr kennt mich aus dem 90s-Podcast oder Podsplitz.
Genau, und heute besprechen wir Folge 5, Der Teufel von Jersey.
Genau, Staffel 1, Episode 5, The Jersey Devil, wie es im Original heißt. Und Autor, Drehbuchautor war hier interessanterweise wieder Serienschöpfer himself, Chris Carter.
Genau, oh. Regie hat Kim Manners geführt.
Was? Bei mir stand Regie Joe Napolitano. Bin ich da irgendwo in der Folge verrutscht? Warte mal, da muss ich jetzt mal gleich schauen. Ich hatte hier irgendwie, ist ja wieder interessant.
Siehst du?
Wo sind wir denn?
Hatte ich denn schon.
Teufel von Jersey. Nee, hier steht auch Joe Napolitano in der deutschen Wikipedia. Und ich hatte
gut, dann hab ich mich verschaut. Okay.
Ich gucke noch mal kurz hier in dem anderen Ding. Teufel von Jersey. Wiki, also Spookyverse gucke ich jetzt gerade noch mal zur Sicherheit, weil Wikipedia ist ja auch nicht fehlerfrei. Nee, Spookyverse steht auch Joe Napolitano.
Okay,
der anscheinend Italiener ist oder italienischstämmig. Wollte ich jetzt mal dem Namen nachgehen. So, geht los mit, der Teaser ist, es wird mal wieder ein Schriftzug eingeblendet.
Halt.
Erstausstrahlung.
Wir haben die Erstausstrahlung vergessen.
Ah ja, gut, dass du da bist.
Erstausstrahlung in den USA war Freitag, der 8. Oktober 1993, wie immer bei Fox. Und bei uns war es Montag, der 10. Oktober 1994. Bei ProSieben natürlich.
ProSieben Mystery. Der Mystery-Montag. Damals aber noch nicht.
Müssen wir echt mal recherchieren.
Ja, ab wann sie diese Marke Mystery-Montag? Also das wahrscheinlich ab da, wo es dann plötzlich diese ganzen Mitschwimmer gab in den USA und plötzlich, weil Akte X ein Erfolg war, Mystery-Serien am laufenden Band produziert wurden. Das können wir ja mal dann, wenn wir irgendwann mal vielleicht zwischen Staffel 1 und 2 noch mal eine kurze Pause machen, nicht sofort die nächste zweite Staffel fortführen, sondern vielleicht mal sowas dann mal wirklich machen, wie welche Serien wurden denn von Akte X beeinflusst oder keine Ahnung. Kann man ja auch vielleicht sowas mal recherchieren oder irgendwas mal schauen. Ja, mal sehen, bin gespannt. Ja, aber dann geht es los. Schriftzug wieder mal wird so aktenmäßig eingeblendet in Courier New, schreibmaschinenartig, New Jersey im Jahr 1947. Man sieht eine Straße nachts entlang eines dunklen Waldes, unheimliche Stimmung von vornherein. Und dann sieht man dort eine Familie im Auto.
Genau, die am Schild Atlantic City vorbeifahren. Also es muss wohl sehr nah an Atlantic City sein.
Genau.
Und anscheinend bekommt das Auto einen platten Reifen.
Genau, es gibt so ein knallendes Geräusch und der Vater sagt, ach, macht keine Sorgen, ist wahrscheinlich nur ein platter Reifen oder so. Und ja, dann geht er raus, will den Reifen wechseln. Und dabei fällt ihm irgendwie die Taschenlampe beim Reifenwechsel ins Gebüsch.
Mhm.
Und dann wird plötzlich der Vater irgendwie weggezogen von irgendwas.
Genau, der holt sich die Taschenlampe zurück, will sie seiner Frau gerade geben und in dem Moment wird er nach hinten weggerissen.
Ja.
Ja. Und die Frau kann trotz Rufens ihn nicht mehr im Wald erkennen. Dann gibt es schon im Prinzip den Szenenwechsel.
Ja. Genau, und man sieht, Polizei ist anscheinend mit Suchhunden unterwegs. Und dann entdecken sie die Leiche des Vaters und ein Bein oder beide Beine sind anscheinend abgefressen oder angefressen oder so.
Mhm.
Und dann entdeckt die Polizei in einer Höhle irgendwas. Sie rufen ganz aufgeregt, die Leute rufen da Verstärkung. Er ist riesengroß! Und dann schießen sie in die Höhle. Man sieht da irgend so einen Schatten mit mehreren Schrotflinten oder Gewehren, schießen sie in die Höhle. Und dann kommt der Vorspann.
Genau, unser allseits beliebtes Intro.
Ja, FBI-Zentrale mal wieder, genau.
Genau, und nach Washington D.C. ins Hier und Heute. Also ja. Fast.
Ja, 50 Jahre später, na knapp. Mhm. 45, mal ein bisschen. Ne?
Und ich finde es sehr schön, Mulder schaut sich so eine Art, wir hatten es in der letzten Folge Revolverblatt genannt, ja. Aber so ein Revolverblatt Playboy-mäßig.
Ja, so ein Magazin halt, ne? Genau. Also er hält es auch quer, so Pin-Up-mäßig, mhm. Als wäre da so ein Poster drin oder irgendein großes Bild. Und Scully fragt ihn, ob Mulder denn auch schön arbeiten würde. Mhm. Schon nicht gut. Ja, und dann sagt Mulder sagt, genau.
Genau. Das wäre eine Dame, die behauptet, an Bord eines Raumschiffs gewesen zu sein, genau. Die 3 Tage keine Nahrung bekommen hat.
Genau, und eine Anti-Schwerkraftkammer, genau. Sei sie gefangen.
Die fragt man ja oben.
Ja, super, ja. Und Scully dann, ja, es tut ihr leid, dass sie Mulders Ermittlungen stören müsste, aber die Geschichte, die sie gerade gehört habe, die würde ihn garantiert umhauen. Mhm. Ja, man fand eine Leiche in den Wäldern von New Jersey, bei der der rechte Arm und die Schulter fehlten. Und es scheint, als wären sie von einem Menschen abgefressen worden.
Mulder fragt direkt, wo genau in Jersey das gewesen sei.
Ja, Scully sagt, außerhalb von Atlantic City, und daraufhin Mulder, in dieser Gegend verliert man leicht einen Körperteil. Also für Hörer, die das nicht wissen, Atlantic City ist ja so wie das kleine Las Vegas, ist eine Glücksspielstadt. Ich glaube, eine wenigen Städte in den USA halt, wo Glücksspiel legal da auch ist. Und dort treibt sich, wie es so oft bei Glücksspiel ist, natürlich auch so organisierte Verbrechen und die Mafia rum. Und wahrscheinlich spielt er darauf an, dass wenn dann Leute Glücksspielschulden haben oder so, vielleicht auch mal einen Körperteil verlieren.
Ja, aber er hat auch direkt wieder die X-Akten im Auge, weil er halt von 1947 den Fall kennt, den Teufel von Jersey.
Ja, das kann sein. Ob das, aber ich glaube, er spielte eher auf wegen Atlantic City.
Ja, klar, es war eine Anspielung von ihm, genau. Aber das gibt's ja weiter im Gespräch. Ja. Und er sagte, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Genau. Und zieht dann diese X-Akten raus.
Ja, also beziehungsweise Scully sagt halt zuerst, ja, die Leiche war ein Obdachloser und es gibt anscheinend kein Motiv. Aber das sei halt kein FBI-Fall, sondern ein Fall der örtlichen Polizeibehörden. Und sie fragt dann halt Mulder, ob es nicht eine X-Akte auch sein könnte. Und daraufhin stolpert Mulder im Aktenschrank und kramt so eine Akte hervor und fragt Scully, ob sie sich noch an den sogenannten Teufel von Jersey erinnern würde.
Mhm. Und zeigt ihr die Akte. Aber sie will die gar nicht lesen, sondern auf dem Weg, um sich einen Wagen zu besorgen, da beim FBI, erzählt Mulder dann genauere Fakten, was halt 1947 passiert ist.
Sie bejaht das und meint auf jeden Fall, ob das nicht eine Bestie sei, die im Wald haust und Autos angreift. Eine Art Ostküsten-Bigfoot.
Mhm. Ja. Genau.
Ja, und Mulder sagt dann eben, sie soll mal diesen Fall von 47 lesen, was sie aber nicht will jetzt irgendwie. Und dann sagt Mulder, ja, die Familie musste eben zusehen, wie der Vater in den Wald geschleift wird. Die Polizei findet die Leiche mit abgenagten Körperteilen und erschießt im Wald einen großen, nackten Mann.
Mhm, in dessen Magen dann auch, die besagten Teile gefunden wurden.
Ja, Menschenfleisch fand man im Darmtrakt des Täters, genau, irgendwie so.
Knochen vom Opfer.
Ja, und das Komische ist, die Akte sei ein paar Jahre nach der Tat aus dem Archiv der Polizei verschwunden, aber der assistierende Pathologe hätte es bestätigt. Und Scully sagt aber, ach, das ist doch nichts weiter als ein Märchen, das habe ich auch als Kind schon gehört und so von meinen Eltern. Und ja, sie, also Scully erstmal wieder auf Skeptical eingestellt. So.
Mhm. Ja, und dann wechselt die Szene schon nach Atlantic City ins Leichenschauhaus. Wo halt das aktuelle Opfer liegt, Roger Crockett. Und die
Pathologin?
Die Pathologin vor Ort erzählt auch ein bisschen was über das Opfer, dass man definitiv Bissspuren von einem Menschen gefunden hat. Ja. Also es kann also auch kein Tier oder so gewesen sein. Ja. Und in dem Moment kommt schon Detective Thompson rein.
Ja, es ist ja irgendwie immer interessant, dass Scully und Mulder irgendwie immer oder vor allem Mulder mit den örtlichen Polizeibehörden und Detectives und Sheriffs irgendwie aneinander gerät und es da erstmal irgendwie immer, wie nennt sich das, Hierarchiegerangel oder Zuständigkeitsgerangel gibt oder so. Und der Detective Thompson oder wie der heißt, sagt dann auch, ja, ich führe die Untersuchung und das FBI ist hier nicht zuständig.
Genau, weil es ja ein einzelner Mord ist. Dann ist es halt schwierig.
Ja.
Aber Mulder sagt dann, er soll jetzt nicht aus seiner Rolle fallen, fand ich auch schön, wie er das sagt. Yeah. Und er sagt, ich bin doch noch freundlich gewesen. Also, ja.
Ja. Und Scully sagt dann irgendwie so leicht sarkastisch, Mulder hätte doch dem Detective sagen sollen, dass er den Teufel von Jersey für den Täter halte.
Genau, hätte ihn ja noch mehr bloßstellen können. Ja. Wenn er mit seiner Theorie rumgekommen wäre. Ja,
ja. Genau. Ja, und dann sind sie halt irgendwie draußen am Auto und Mulder schlägt vor, ja, lassen Sie uns doch Hotelzimmer nehmen, eine Show ansehen und ein bisschen Glück im Casino versuchen oder so. Mhm.
Als sie dann aber sagt, dass sie nach Hause müsse.
Nach Washington, weil DC, genau.
Weil ihr Patensohn Geburtstag habe. Sie lehnt erstmal, glaube ich, nur ab, genau. Sagt noch gar nicht, dass so eine Partnerin.
Genau, sie sagt irgendwie, Mulder fragt, ob es ein Rendezvous sei, ne? Und also gleich erstmal, es wird da gleich interessant, ist es ein Rendezvous? Wird gleich hellhörig, dass sie weg muss und dann sagt sie halt, nee, sie müsste zur Geburtstagsparty ihres Patensohnes.
Genau. Ja, er versucht zwar Scully noch zu überreden, doch zu bleiben. Ne? Man könnte ja auch die Show weglassen oder so, sagt er, glaube ich.
Stimmt, genau.
Ja. Aber dann wirft er ja halt den Schlüssel vom Auto zu und Scully ist etwas erbost, weil sie jetzt allein im Freitagabendverkehr komplett die Strecke allein fahren müssen.
Ja, im Stau und was nicht, was da alles sein wird oder so, genau. Ja, Mulder sagt, er würde bleiben, ein bisschen herumstochern, vielleicht noch übers Wochenende in Atlantic City bleiben, der macht sich da erstmal ein bisschen.
Schön gemütlich.
Genau.
Geht er noch direkt in ein Casino? Und sucht da die Nummer von der Parkaufsicht raus.
Ja, in einem Telefonbuch, ne, muss man sagen. Also dort ist er im da hängt er anscheinend ein Telefon, Telefonzelle oder Telefonzellenbereich in einem Casino und dort sucht er die Nummer vom Park Service State of New Jersey. Und dann lässt sich Mulder von dem Park Ranger in den Wald führen. Der zeigt ihm die Stelle, wo er die Leiche gefunden hat. Ja.
Ranger Peter Brillett. Ja, der erzählt ihm dann auch von dem Toten ein bisschen genauer. Und seltsamerweise erzählt er dann auch schon relativ direkt vom Teufel vom Jersey.
Ja, also er meint,
über Mulder hat er kein Problem, das zu erwähnen.
Er meint halt, die meisten Obdachlosen hätten Angst, in den Wald zu gehen. Sie hätten Angst vor dem Teufel, dem Teufel von Jersey. Und es kommt dann eben auch raus, wieso der Park Ranger, ja, da ein bisschen offener zu Mulder ist. Und zwar habe er selber, der Park Ranger, vor 4 Jahren etwas gesehen, das aussah wie ein großer, nackter Mann, der aus einem Birkenwäldchen kam, irgendwie schnupperte und dann anscheinend den Park Ranger witterte und daraufhin verschwand.
Genau, und er auch zum Beispiel einen Eckzahn an einem Reh, glaube ich, war es, gefunden hatte.
Ja.
Und er glaubt, das ist halt von diesem Wesen.
Ja, also er meinte irgendwie so, das war so interessant, er meint, er habe ihn nie wieder gesehen, aber er könne ihn spüren und habe eben noch andere Sachen gefunden, wie Exkremente, halb abgenagtes Kaninchen, dem noch dieser menschliche Eckzahn steckte.
Kaninchen war es,
genau. Rehknochen, die aussahen, als seien sie wie Werkzeuge benutzt worden und sowas eben. Und seitdem gehe er nie wieder ohne seine Waffe in den Wald.
Mhm.
Das ist so ein geiler Szenenwechsel, ja, also
Ja, aber er sagt seltsamerweise noch, als Mulder dann direkt fragt, ob er glaube, dass das letzte Opfer wirklich vom Teufel von Jersey, sagt er, ja, ich stehe kurz vor der Rente, offiziell darf ich nichts sagen, das wäre schwierig, so in die Richtung sagte das. Das fand ich irgendwie seltsam. Vorher redet er noch mit ihm, klar darüber, und dann sagt er, nee, aber offiziell sage ich hier gar nichts.
Ja, also er würde es quasi nicht bezeugen, sowas, oder das nicht offiziell jetzt vor Gericht erzählen oder irgendwas, ne? Genau, ja. Und dann ist so ein geiler Umschnitt-Szenenwechsel. Man sieht plötzlich eine Affenmenschenmaske. Und es ist aber klar, das ist die Geburtstagsfeier von Scullys Patenkind und es ist irgendwie ein Kind mit einer Affenmenschenmaske auf, was da rumrennt in der Wohnung.
Ja, haben sie gut gemacht.
Ja, und dann geht's erstmal so ein bisschen Smalltalk, Frauen-Smalltalk oder beste Freundinnen-Smalltalk à la Sex in the City, was es damals aber noch nicht gab. Scully redet dann mit ihrer Freundin darüber, ja, sie sei wohl für Kinder nicht geeignet. Und die Freundin meint, was, du gehst doch super hier mit den Kindern um. Du müsstest aber erstmal, musst du halt den richtigen Mann finden. Und was denn mit ihrem Kollegen sei, den fände sie doch süß.
Was ich auch gut fand, dass sie sagt, sie wäre doch eine gute Mutter. Immerhin hätte sie das FBI-Training überstanden.
Also, ja, sie würde.
Wenn das übersteht.
Genau. Sehr interessant. Ja. Mhm. So zieht man also Kinder groß. Am besten auch mit einer Waffe.
Aber du hast recht. Die fragt dann ziemlich direkt nach Mulder. Und zuerst sagt Scully, ja, der ist irgendwie bekloppt oder sowas.
Der ist ein Trottel. Nee, und da meint sie, nee,
Trottel, so.
Nee, der ist kein Trottel, sondern der ist nur halt vernarrt in seiner Arbeit oder verheiratet mit seiner Arbeit oder so ähnlich formuliert sie es irgendwie, genau.
Ja, und dann gibt es, glaube ich, schon den Szenenwechsel.
Na, ne? So halb, ne? Also es klingelt an der Tür. Also, und der Vater eines der Kinder holt seinen Sohn ab und Scully macht da halt die Tür auf und die Freundin steckt ihr sofort, hey, der ist geschieden. Mhm. Weil es so ein relativ attraktiver Mann ist, ich weiß nicht, Mitte 40 oder so. Und der ist geschieden. Also nach dem Motto, ja, da kannst du mich vielleicht an den ranmachen. Wir waren ja gerade bei dem Thema und Scully lächelt dann auch so, wie so ein leichtes Lächeln geht über ihre Lippen so dabei. Es ist ein bisschen awkward.
Ja. Aber dann kommt es dazu, weil selbsterweise ist Mulder, weil er jetzt kein Auto hat, zu Fuß dem Weg Richtung Hotel gewesen und kommt zum Stadtrand, wo die Obdachlosen wohnen.
Genau, alles ist völlig heruntergekommen irgendwie im Stadtrand von von Atlantic City und wie so ein Ghetto, ganz viele Obdachlose, Dreck ist da überall. Also es ist schon, ja, sehr smelly Gegend irgendwie so. Mulder erkundigt sich dort bei den Obdachlosen, ob denn jemand dieses Opfer, also Roger, gekannt hätte, der vor 2 Tagen ermordet worden sei.
Aber erst will niemand antworten, aber dann kommt auch jemand auf ihn zu, der sich Jack nennt. Aber der will natürlich Geld für seine Infos. Aber hat Mulder kein Problem, gibt ihm Geld, will dann aber auch mehr wissen. Und der Obdachlose,
der will ihm was holt zeigen, irgendwo, ne? Ja.
Genau. Führt ihn in so eine Gasse und holt aus irgendeiner Jacke oder was auch immer so eine Zeichnung heraus. Und darauf ist so ein Wesen zu erkennen, also eigentlich eine große menschliche Gestalt mit langen Haaren. Und die sei oft in letzter Zeit nachts halt hier in der Gegend. Und die ganzen Leute hätten auch schon Angst um ihr Leben. Ja, und dann gibt Mulder eben, der fragt dann noch so,
haben Sie
ja,
was, wo schlafen Sie denn? Genau, Sie stehen in meinem Schlafzimmer, antwortet er. Ja.
Und dann gibt er ihm die Zimmerschlüssel von diesem Hotel oder diesem Casino-Hotel.
Ja. Er fragt noch, ob das Hotel denn auch eine Minibar hätte, das Zimmer.
Genau, das ist natürlich wichtig. Natürlich hat sie eine Sache und jetzt nehmen sie schon, ja.
Ja, und Mulder wiederum im Gegenzug übernachtet dann dort quasi, wo der Obdachlose sonst übernachtet und ist dann auch so ein bisschen smelly heruntergekommen, so ein bisschen im Dreck da schläft er halt und hört, das ist dann wieder so halber Szenenwechsel, man hört nachts dann irgendwelche komischen Geräusche.
Und beim genaueren Hingucken sieht er dann tatsächlich dieses Wesen im Müll wühlen. Aber dieses Wesen scheint ihn auch zu wittern, weil es schnüffelt kurz und haut dann sofort ab über so einen Zaun.
Ja, und Mulder versucht diesem Wesen irgendwie hinterher zu jagen und dann kommt plötzlich die Polizei angefahren und die Polizei hält Mulder anscheinend für einen Obdachlosen, wie sie da alle rumrennen. Und Mulder, ja, da ist ein Mann auf dem Dach und die Polizei verhaftet sofort Mulder, ja, hier, Sie sind doch betrunken und was weiß ich.
Ja. Ja, dann kommt es wieder zum Szenenwechsel und der ist wohl in so einem, ja, ich sag mal, Verhörraum. Und dieser Detective vom Anfang kommt rein und ist total sauer, weil er nachts um 3 Uhr von seinem Angelausflug rufen.
Ja. So gut. Ja, und Mulder fragt dann halt ganz offenkundig, warum fährt denn die Polizei nachts ständig dort Streife? Und sie wüssten doch, dass es da draußen sei, also das S da draußen sei, das Wesen oder so. Ja, und Detective Thompson erwidert, ja, da draußen treibt halt ein Mörder sein Unwesen, er müsste die Bürger beschützen, egal ob das nun Hannibal der Kannibale sei oder sonst irgendjemand. Und Mulder meint aber, ja, hier, das ist ja Unsinn, sie wollen ja eigentlich nur dafür sorgen, dass die Casinos gefüllt bleiben, weil ansonsten würden ja ihre Stadt ganz schnell verkümmern, weil die Atlantic City lebt ja von den Casinos und wenn die Casino-Touristen nicht mehr kommen, weil irgendwelche Sachen passieren, dann ist bald die Stadt tot.
Genau. Und er zeigt ihm die Zeichnung, die ich ja jetzt auch nicht sehr ernst nehmen würde, um ehrlich zu sein, von so einem Obdachlosen dahin gezeichnet. Ja.
Ja, interessanterweise sieht das auch so aus, als sei da Brüste auf der, also ich finde das, also mir fiel das zumindest sehr auf, dass das ein bisschen weiblich aussieht mit den Brüsten oder so, dass die so gezeichnet sind. Aber das fällt Mulder anscheinend erst später auf.
Genau. Ja, der Detective lässt ihn dann erstmal, ich sag mal, in dieser Ausnüchterungszelle und zieht von dann. Und dann kommt es zum Szenenwechsel und Scully geht gerade durch die FBI-Zentrale und wird gerufen, hier Agent Mulder auf Leitung, keine Ahnung, 2 oder so. Ja. Und sie nimmt den Anruf auch an. Und der fragt ganz einfach, ja, was sie denn vorhabe heute Nachmittag. Und ja. Scully hört im Hintergrund komische Geräusche. Ja,
Kotzgeräusche.
Genau.
Und sie fragt dann auch, ob er denn in der Ausrichterungszelle sei. Und darauf meint Mulder, er würde bestimmt niemanden in sein Hotelzimmer kotzen lassen.
Gut zu wissen. Ja. Und dann kommt es auch wieder zum Szenenwechsel. Scully hat Mulder anscheinend aus dem Gefängnis abgeholt und die beiden, keine Ahnung, sind auf dem Weg zum Auto oder so. Ja. Und Mulder sagt aber, dass sie jetzt zusammen essen gehen sollen. Und da fand ich, kommt es auch zu einem netten Witz, dass Scully sagt, ob er sich denn als Obdachloser jetzt schon das Geld erschnorrt hätte, um das Essen zu bezahlen oder ob sie es jetzt bezahlen müsste. Ja. Ja. Deswegen dann auch direkt wieder der Wechsel und die sitzen jetzt in einem Diner.
Ja, Mulder erzählt Scully von diesem Wesen, das er gesehen hat. Es käme aus dem Wald, benahm sich wie ein Tier und hätte wahrscheinlich einfach Angst vor Mulder gehabt, so wirkt es.
Mhm.
Ja, und Scully?
Vor allem fragt Scully auch, was er denn denkt, wenn das FBI davon erfahren würde, dass er jetzt im Knast gewesen ist und so. Das fand ich auch noch ganz gut. Weil Mulder dann sagt, ah, der hat die Anklage fallen gelassen und der wollte mich nur da drin ein bisschen schmoren lassen. Da würde schon nichts passieren.
Ja. Ja, und Scully sagt dann wieder, ja, sie müsse abends wieder in Washington sein. Und diesmal sagt sie halt, sie haben halt ein Rendezvous. Und im Gegensatz zu Mulder würde sie gerne ein bisschen leben wollen. Und Mulder entgegnet, er lebt aber sehr gut, er würde sehr gut leben.
Mhm.
Ja. Ja, aber vorher sagt Scully dann noch, ja, sie möchte aber gerne vorher noch jemanden, Mulder jemanden vorstellen wollen. In der Universität von Maryland.
Genau, weil da hat sie studiert und kennt da einen Professor für Anthropologie.
Genau.
Ja. Und das ist jetzt die nächste Szene, dass sie bei diesem Professor sind, der so ein bisschen mit Mulder über die Rolle des Menschen in der Natur erzählt, dass wir Menschen eigentlich gefährlich sind und ja.
Ja, erzählt irgendwie so, der Professor meint auf jeden Fall, es gebe in quasi jedem Land Geschichten so über Menschen, Affen so oder so Sasquatch, Yetis, das sei quasi ein weltweiter wilder Mann-Mythos, der sowohl Leben schafft als auch zerstört. Und Scully sagt dann, ja, der Mensch, der stehe am Ende der Nahrungskette und sei schließlich der größte Fleischfresser. Und Mulder fragt, aber was passiert denn, wenn etwas in der Nahrungskette über uns treten würde?
Dann sagt er natürlich, dass der Professor, nee, das würde nicht passieren, außer irgendwann kämen Außerirdische vorbei. Ja. Die könnten vielleicht über uns stehen.
Genau, ansonsten seien wir darauf verdammt, bis ans Ende unserer Tage Herr über die Planeten Erde zu sein oder so. Und ja, Mulder meint, aber was passiert denn, wenn durch eine Laune der Natur ein zurückgebildeter, animalischer, ja, quasi Neandertaler geboren werde, müsste der nicht über uns stehen, einfach weil er so viel wilder und animalischer sei. Und meint der Professor, Kannibalismus sei ja eher selten, selbst bei niederen Säugetieren. Und vielleicht findet man sowas im Dschungel von Neuguinea, aber sicher nicht in den Wäldern New Jerseys. Das sei höchst unwahrscheinlich.
Dann kommt schon zum Szenenwechsel. Mulder schaut sich im Büro Bilder und Skizzen an und am Ende auch so eine Skizze von Bigfoot im Prinzip. Ja.
Ja, vom Tatort, Zeichnung von Menschen, Affen oder Affenmenschen oder so, irgendwie sowas, genau, ja. Und parallel dazu ist Scully bei ihrem Date.
Mit Rob,
genau. Und dieser Rob, der redet aber irgendwie nur, ja, für die ganze Zeit von seinem Sohn und seiner Ex-Frau und dem Familienleben, bla, und was es einen verändern würde, Kinder zu haben. Und ja, der ist jetzt nicht unbedingt geistig, gedanklich bei Scully während des Dates.
Aber er versucht, das Gespräch dann noch zu wechseln, als das Essen nämlich kommt und sagt, erzählen Sie doch von Ihrem Fall oder können Sie das gerade nicht?
Ja.
Und dann schaut sie, wie er gerade dieses Fleisch zerteilt und sie denkt sich nur so, na, das ist aber jetzt wohl, glaube ich, nicht das richtige Thema beim Essen. Und er sagt, aber über Anlageberater wollen Sie wahrscheinlich auch nichts hören.
Ja.
Und dann wechselt die Szene schon wieder.
Ja, Mulder kriegt dann wieder, man sieht wieder parallel Mulder immer noch da in diesem Büro und er kriegt anscheinend einen Anruf von diesem Ranger, Und der habe wieder eine Leiche gefunden, langhaarig, und ihm fehle genau der Zahn, den er damals im Kaninchen gefunden habe, der Ranger. Dieser Eckzahn. Mhm. Ja, und daraufhin plötzlich Scully wieder beim Date, ihr Beeper biept und sie hat halt eine Nachricht von Mulder drauf.
Ja, genau.
Und was
jetzt aber, zum Telefon.
Ja, was ja anscheinend aber, glaube ich, ein ziemliches, ja, also willkommenes Rettung aus dem Date ist, so wirkt das zumindest ein bisschen. Weil das ja nicht sonderlich interessant war oder ergiebig irgendwie. Mehr.
Ja, und dabei ruft sie halt Mulder an und der kommt direkt mit der Theorie um die Ecke, dass es wahrscheinlich gar kein Mann sei, sondern eine Frau.
Ja, weil er hat weil vorher diese Zeichnung, er hat auch vorher diese Zeichnung sich nochmal angeguckt und da sah man eben dieses, man sieht, wie er diese Brüste fokussierte, diese gezeichneten Brüste, und da wurde ihm anscheinend bewusst, hey, vielleicht ist es gar kein menschenfressender Mann, sondern eben eine Frau.
Genau, und vor allem die Leiche, die der Park Ranger nämlich gefunden hatte, die sei, war schon ein paar Monate tot. Also konnte sie jetzt nicht für den Tod des Obdachlosen verantwortlich sein. Und so kommt er halt auf die Theorie, dass es halt ein weibliches Wesen ist, sage ich mal. Ja, und dann wechselt die Szene auch schon ins Leichenschauhaus, was jetzt aber proppevoll ist, weil sowohl der Professor als auch der Park Ranger und die Scully und Mulder sind vor Ort. Ja, und seltsamerweise ist die Leiche weg. Und dann kommt die große Diskussion auf, warum das wohl so ist. Und und dann kommt, glaube ich, auch die Theorie auf, dass man halt Angst hat, dass das zu einem Schauplatz für Bigfoot Touristen werde und dadurch unter das Casino-Leben leiden würde.
Ja, und das Casino-Leben ist für Atlantic City essentiell. Ja, und der Professor, also ich glaube, da wechselt wieder die Szene, sie sind vor diesem Lagerhaus und der Professor sagt, wenn es ein Primat sei, müsste es natürliche Höhenangst haben. Und Mulder sagt aber, dieses Ding habe aber keine Höhenangst gehabt, er habe es ja auf dem Dach gesehen.
Genau, sie wollen nämlich, denn sie kommen darauf, dass sie das dann dieses weibliche Wesen, wenn es dann tatsächlich gäbe, wollen sie halt lebendig fangen. Deswegen hat der Park Ranger auch ein Gewehr mit einem Betäubungspfeil dabei.
Genau. Ja, und Mulder, Scully, der Ranger und der Professor durchsuchen dann gemeinsam dieses Lagerhaus, wo Mulder das Wesen zuletzt auf dem Dach gesehen hat.
Genau, der Professor findet auch, glaube ich, einen Lappen mit Blut.
Ja. Ja, und währenddessen sieht man aber parallel, kommt ein Polizeiwagen und die entdecken das Auto der Forstaufsicht, wie sie es nennen. Finde ich sehr interessant, in der deutschen Synchronfassung. Was macht denn die Forstaufsicht hier oder so? Park Ranger Forstaufsicht. Ja, und dann sieht man, wie die Polizei irgendwie anfängt, das Lagerhaus zu umstellen, während Mulder und Scully da und Co. noch da drin sind.
Genau, die rufen ein komplettes Einsatzteam sofort. Finde ich auch sehr seltsam, dass sie aus diesem Park Ranger darauf schließen, dass die wohl auf der Suche nach diesem Wesen sind.
Ja, und Scully, also die haben dann so eine Diskussion im Lagerhaus so ein bisschen. Scully sagt ja, der Mensch, der schaffe ja Maschinen und Computer, die schneller arbeiten als das menschliche Gehirn. Und Mulder sagt, während wir aber die Erde überbevölkern und uns gegenseitig umbringen, vielleicht seien wir ja nur Bestien mit großem Gehirn.
Genau.
Also, dass der Mensch eigentlich auch wie eine Bestie ist, ne? Zwar mit Intelligenz, aber eine Bestie halt, weil die Erde überbevölkert ist und man sich gegenseitig im Krieg und so umbringt.
Ja, steckt halt in uns drin. Ja. Genau.
Ja, und dann sieht Mulder irgendwie hinter einer Scheibe oder Milchglasplane oder sowas, ein bisschen sieht man irgendwie ein Wesen weglaufen.
Genau, Mulder rennt auch hinterher. Und Scully ruft auch nach Mulder, aber Mulder gibt natürlich keine Antwort, weil er dieses Wesen nicht verscheuchen will. Und dann rennt dieses Wesen übers Dach und Mulder auch direkt wieder hinterher. Und da sieht Scully ihn dann und rennt halt auch Mulder hinterher.
Ja. Ja, und dann sieht man irgendwie im Dunkeln, wie plötzlich etwas hervorspringt und anscheinend Mulder angreift. Und man merkt dann auch an den Atmergeräuschen, das klingt weiblich, das sind irgendwie weibliche, weil es stimmhafte Atmer sind, das sind irgendwie, scheint es doch wirklich eine Frau zu sein. Und sie dieses Wesen, dieses weibliche Wesen schnuppert dann auch an Mulder. Und Scully kommt aber Mulder zur Hilfe und das Wesen rennt natürlich weg.
Ja, Mulder bleibt halt erstmal am Boden liegen, ne, und bewegt sich nicht, um so zu signalisieren, hier von mir geht gar keine Gefahr aus. Und tatsächlich kommt ja dann dieses Wesen näher an ihn ran. Aber bei der ersten Bewegung von ihm schlägt sie ihm ja direkt in die Seite, wodurch er dann verletzt ist. Aber als Gully dann kommt, sagt er, oh, sie sei wunderschön gewesen und schwärmt richtig
ja,
von ihm.
Ja, sie hätte ihm den Kopf abreißen können. Ja. Sie hätte ihm den Kopf abreißen können, tat es aber nicht, weil sie spürte, dass er keine Gefahr für sie sei. So.
Mhm, genau.
Ja, Mulder sagt, Scully solle der Zentrale sagen, hier laufe eine echte Neandertalerin frei rum.
Genau, Mulder sitzt dann im Krankenwagen, wird behandelt und Scully versucht am Mobiltelefon den Fall jetzt fürs FBI zu gewinnen. Aber der Staatsanwalt ist total, was geht denn da bei euch vor in Atlantic City, ne? Weil halt sich die Polizei halt auch schon beschwert hatte über Mulder, er würde die Ermittlungen behindern. Aber wie du sagtest, er nennt sie auch, ja, das wäre eine Neandertalerin, die hier frei rumlaufe.
Ja, und dann kommt wieder dieser Ranger an und er sagt Mulder, sie sei in einem Gebäude von der Polizei in die Enge getrieben worden. Und Mulder möchte sie natürlich lebendig festnehmen und ja, oder lebendig fangen. Und dann heißt es auch schon, ja, die nackte Verdächtige renne Richtung Wald.
Genau. Und dann ist ein Szenenwechsel und der Park Ranger, der Professor und Scully und Mulder sind halt schon vor Ort, weil der Park Ranger hat eine Idee. Er wisse, wo dieses Wesen sich, wenn überhaupt, verstecken würde. Und tatsächlich sehen sie dann das Wesen auch von einer Klippe aus. Ja.
Da sieht man dann ziemlich deutlich, dass es eine nackte Frau ist, eben ein bisschen dreckig, aber nackt und nackte Frau. Und der Park Ranger zielt mit seinem Betäubungsgewehr auf Anweisung von Mulder auf sie und trifft sie anscheinend auch.
Trifft auch, aber sie kann es relativ schnell herausziehen und kann dadurch halt weiter flüchten.
Humpelt noch so, ja, also leicht humpelnd, leicht angeschlagen geht sie dann weiter und verschwindet aus dem Blickfeld von denen. Und dann hört man aber schon wieder Schüsse.
Man sieht einen verletzten Polizisten da sitzen und ein anderer sagt, ja, ich habe geschossen, weil sonst hätte das Wesen ihn ja getötet. Ja. Ja, und leider ist das Wesen dann auch tot und liegt am Boden.
Mulder kommt dann an und streichelt noch so über ihre Leiche irgendwie und ja, der Mulder fragt den Detective, warum hätte er sie denn töten lassen müssen? Und der Detective meint, ja, weil man tollwütige Tiere nun mal töten muss.
Mhm. Genau, der Park, dann wechselt die Kamera kurz auf den Park Ranger, der nochmal ja, so eine Art Seufzer ablässt und nur runterschaut, ja.
Ja, dann sieht man wieder Szenenwechsel, sind wieder im Büro und Mulder betrachtet Fotos von der Leiche des Wesens. Und dabei kommt ihm die Idee, sie müssen Nachkommen gehabt haben. Und Scully sagt auch, bei der Leiche in der medizinischen Akte, da hätten sie jetzt bei der Autopsie oder was auch immer herausgefunden, sie hätte schon mal entbunden. Und daraufhin meint Mulder.
Ja. Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst.
Ja, daraufhin meint Mulder, sie wollten nur ihre Kinder schützen und das würde Sinn ergeben.
Ach so.
Genau, ja.
Und das meinte ich. Ich dachte, ein gewisser Spruch, den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Nee. Und.
Nee. Ja. Genau, dann sie wollte wahrscheinlich nur schützen.
Ja. Und das sei quasi, ja, die hätten ja nicht jetzt Gewalt ausgeübt, weil sie wollten oder so, oder weil sie eine Gefahr jetzt für die Menschen seien, sondern einfach nur, weil sie ihre Kinder schützen wollten und auch Fressen für ihre Kinder finden wollten oder so. Und naja, Mulder schlägt sich also quasi auf die Seite der, wie er es nennt, Neandertalerin oder Menschenaffen oder wie auch immer. Ja, und dann kommt ein Anruf für Scully und der liebe Rob ruft sie an und lädt sie zu einem weiteren Date ein und irgendwie an den Strand oder so irgendwie.
Zusammen mit dem Sohn, ja.
Ja. Ja, und dann kommt aber Scully auch wieder zurück und Mulder fragt, ja, gibt es denn ein Wiedersehen mit ihrem Date? Und Scully verneint das.
Genau. Und sie würde ihn jetzt begleiten, weil er will zu einem Ethnologen, hätte nämlich jetzt einen Termin zu einem Ethnologen. Und,
genau. Ja. Ja, Mulder fragt dann, ach, haben sie gar kein Privatleben mehr, weil sie ja vorher darauf ansprach, sie würde ja ein bisschen mehr leben. Und Scully erwidert dann ziemlich bissig, wenn Mulder so weitermache, dann würde sie so zuschlagen wie die Menschenfresserin.
Genau, und er sagt, und das nach 8 Millionen Jahren Evolution. Ja. Und sie sagt, und jetzt schauen Sie mal, wer Ihnen die Tür aufhält. Ja, sie hält ihm halt die Tür auf.
Super, ja. Ja, und da gibt es noch mal so einen kleinen Szenenwechsel und man sieht einen Vater mit seinem Sohn im Wald, die dort auch an diesem Wald anscheinend wieder sind und er erzählt auch seinem Sohn, hey, kennst du die Geschichte von dem Teufel von Jersey und so, und erzählt ihm das und man sieht, wie sie weitergehen und dann sieht man aber weiter unten unter dem Weg oder Schlucht oder wo sie da sind im Wald, dass dort ein wildes Menschenkind sitzt im Wald, das so ähnlich aussieht wie das Wesen und ja, damit endet die Episode.
Und schon haben wir es wieder,
ja. Ja, also ich habe diesmal ziemlich viel, was Background hier angeht, notiert, weil es da ja ziemlich viel Background-Story oder Background-Infos noch so gibt, so ein bisschen.
Oh, hast du so viel gefunden?
Ja, okay. Also jetzt nicht unbedingt auf die Akte X, aber auf diese ganze Fabel und diese ganzen Sachen bezogen. Also interessant ist diese Skizze des weiblichen Bigfoots, den Mulder in dieser Episode hochhält, wo ihm auch die Idee kommt, dass es wahrscheinlich ein weibliches Wesen ist, eine Frau ist, die stammt aus einer Dokumentation über Bigfoots von Roger Patterson von 1967, interessanterweise. Ja, und Das Ganze spielt ja in New Jersey in den Pine Barrens. Das ist halt ein bewaldetes, etwa 4500 Quadratkilometer großes Gebiet im US-Bundesstaat New Jersey, welches sich von Mitte bis in den Süden des Staates entlang der Atlantikküste erstreckt. Und obwohl halt die Pine Barrens nahe den Großstädten New York City, Philadelphia und Atlantic City befinden, ist es halt trotzdem so ziemlich ländlich und kaum besiedelt dort. Also es ist wirklich ein sehr weitreichende Wälder. Vor allem Kiefernwälder, wie es ja, weswegen ja auch Pines und ja, und diese Pine Barrens sind eben auch tatsächlich angeblich die Heimat der sagenhaften Gestalt des Jersey Devils. Ja, und die meisten Sichtungen dieses interessanterweise geflügelten Fabelwesens ereigneten sich in oder in der Nähe der Barrens. Ja, und dieser Jersey Devil, das ist halt ein merkwürdiges Mischwesen. Und der wird beschrieben als so etwa 1,50 Meter große, zweibeinige Kreatur mit Hufen, kurzen Armen, einem langen Hals und Flügeln. Obwohl das Aussehen je nach Geschichte stark variiert. Und ja, weitere beschriebene Merkmale sind Ähnlichkeit mit Hunden oder Pferden, rotglühende Augen, langes Fell oder auch Hörner. Eine besondere Eigenschaft soll ein unheimlicher hoher Schrei sein. Also das ist eben diese Legende und diese Legende des Teufel von Jersey. Angeblich soll dieser Teufel das 13. Kind von einer Mrs. Leeds gewesen sein, einer Bewohnerin der Pine Barrens. Und während des frühen,
deswegen auch Leeds Devil, ja.
Genau, ja. Und während des frühen 18. Jahrhunderts, ja, und bei der Schwangerschaft soll sie schon gesagt haben, oh, let this one be a devil. Oh, lass das ein Teufel sein, warum auch immer. Nach der Geburt soll der Teufel quasi durch den Kamin entflohen sein. Und es gibt da aber auch unterschiedliche Varianten der Legende. Also in einer Version ist der Teufel das Resultat eines Fluches. In einer anderen ist die Bestrafung dafür, dass Mrs. Leeds nicht vom Quäkertum konvertieren wollte. Und in wieder einer anderen Version brachte die Mutter den Teufel zur Welt und kümmerte sich um ihn. Erst nach ihrem Tod ist er dann in die Sümpfe geflohen. Und ja, es ist also sehr interessant. Und diese Jersey Devil-Sichtung gab es aber seit dem 18. Jahrhundert wohl immer wieder. Unter anderem auch von Joseph Bonaparte, dem älteren Bruder von Napoleon Bonaparte. Und die bekannteste Reihe von Sichtungen ereignete sich im Januar 1909, wo das Wesen von vielen Augenzeugen in der Gegend um Woodbury, aber auch in Pennsylvania und Delaware gesehen wurde. Und ebenso wurden hufenförmige Abdrücke im Schnee mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Die Feuerwehr von West Collingswood soll ihn sogar mit einem Wasserschlauch beschossen haben. Und die Zeitungen berichteten damals ausführlich über die Ereignisse. Viele Geschäfte und Schulen blieben deswegen geschlossen. Und der Philadelphia Zoo lobte eine Prämie von $10,000 für denjenigen aus, dem es gelingen sollte, den Jersey Devil zu fangen, was allerdings ohne Erfolg blieb. Und naja, und seitdem wurden lediglich vereinzelte Sichtungen gemeldet, beispielsweise in den Jahren 1978 und zuletzt 2008.
Also gar nicht so lange her.
Ja. Ja, und die Legende wiederum von dem Jersey Devil inspirierte auch den Namen der NHL-Eishockeymannschaft New Jerseys, nämlich der New Jersey Devils.
Das hatte ich auch gelesen, ja. Was aber noch interessant ist, finde ich, der Handlungsort, du sagst ja, dass das in der Nähe von Atlantic City dieses Waldstück gibt, aber Atlantic City, wenn man sich das auf der Karte anguckt, ist eigentlich so, ja, wie so kleine Inseln vor der Küste. Und in der Folge geht da ja nur 1 bis 1,5 Meilen von diesem Wald bis nach Atlantic City rein.
Aber ja, das müsste man mal gucken, wie weit denn jetzt die Pine Barrens, weil es heißt ja auch, dass es sich von Atlantic City bis New York City würden sich die Pine Barrens erstrecken. Müsste man mal gucken, wie weit ist denn das wirklich entfernt? Geht das überhaupt zu Fuß so schnell zurückzulegen, dass Mulder das zu Fuß hinkriegt oder auch das Wesen mal eben schnell in den Wald rennen kann? Wahrscheinlich ist das eher unwahrscheinlich.
Also ich habe jetzt nicht die genaue Meilenzahl mir angeguckt, aber es wären schon ein paar Stündchen gewesen,
wahrscheinlich, ja,
wenn er zu Fuß gegangen wäre.
Ja, naja, und ansonsten ist diese Folge natürlich eher so, ja, auch wenn es auf den Teufel von Jersey anspielt, darum, es geht ja mehr so um dieses, so ein Bigfoot-Wesen. Also ein Bigfoot ist eben so ein humanoider Kryptid aus der nordamerikanischen Folklore von erheblicher Größe, mit überdimensionalen Füßen und starker Fellbehaarung, der in fast allen Gebirgen der USA und Kanadas, insbesondere in den Rocky Mountains und den Appalachen, gesichtet worden sein soll. Und angebliche Sichtungen werden allerdings auch aus Waldgebieten in Texas berichtet. Und in Kanada wird der Bigfoot wiederum Sasquatch genannt, was sie auch in der Folge erwähnt hatten. Und was in der Sprache der dort ansässigen Ureinwohner für stark behaarter Mensch bzw. haariger Riese steht. Und diese Bigfoot-Legende lässt sich auch eben bis mindestens 1850 zurückverfolgen, als in Nordkalifornien lebende Indianer von einem dergestaltigen Wesen berichteten. Und erst um 1958 herum erlebte dann die Legende vom Bigfoot dann eine Renaissance in der Öffentlichkeit, so in den USA. Und ja, manche Kryptozoologen halten den Bigfoot halt wie den Yeti für einen Überlebenden der ausgestorbenen Gattung, der Gigantopithecus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Ja, aber bislang konnte allerdings keine allgemein anerkannten Beweise für die Existenz von Bigfoot oder Yeti oder so erbracht werden. Ton- und Bildaufnahmen erwiesen sich entweder eindeutig als Fälschungen oder sind sehr umstritten. Und am bekanntesten ist eben dieses Werk, wo auch Mulder diese Zeichnung raus hochgehalten hat. Am bekanntesten ist ein 1967 von Roger Patterson und Robert Gimlin veröffentlichter 16mm-Film, der ein kryptozoologisches Wesen zeigt, das nach Meinung von Skeptikern allerdings ein Mensch im Gorilla-Kostüm ist.
Was ja dann wieder die Anspielung auf den Kindergeburtstag perfekt
macht. Genau. Ja.
Mit dem Gorilla-Kostüm. Frage. Der Jersey Devil in dieser Folge, also dieses weibliche Wesen, wie fandst du sie dargestellt?
Naja, also ich finde, das Make-up-Department hat da, wahrscheinlich hatten sie einfach nicht genug Budget, um das auch so darzustellen, wie es jetzt in dem Jersey Devil sein soll, oder auch um eine Bigfoot-Frau darzustellen, weil sie war ja eigentlich nur nackt und dreckig und langhaarig so irgendwie so, aber sah jetzt nicht, ansonsten jetzt nicht wie eine, also so wie sie da rumlief, sah sie auch wie eine attraktive Frau aus, aber nicht besonders behaart, sondern einfach nur nackt und ein bisschen dreckig. So, und das ich habe irgendwie gelesen, dass es anscheinend auch Probleme gab beim Filmen. Und zwar, it was very tricky and complicated to design a film the shots she appeared in. Der Regisseur meinte, we had to make sure that viewers could catch a glimpse enough of her to know that she's naked and yet not really reveal that she's naked. Weil natürlich die Amis dann wieder sonst gleich ab 18 Freigabe oder irgendwas und da hätten sie wohl wieder Probleme bekommen. Ja, also das fand ich halt so ein bisschen, ja, also sie sieht halt nicht so sehr wie ein Bigfoot oder irgendwas aus, sondern ja.
Ich habe so vorgedacht, super, ein Model mit Perücke.
Ja, aber gut.
Und wie ich dann festgestellt habe, war es ja auch oder ist beziehungsweise ein Model.
Ja, also genau, die ist halt eine bekannte Schauspielerin, die hat auch mit David Duchovny zusammen in Twin Peaks gespielt, die Schauspielerin. Und wiederum ihr Stunt-Double war eine Stripperin. Also ja, und der Mulder sagte ja auch, sie sei wunderschön gewesen.
Und vor allem hat sie auch mit ihm zusammen in Foxy Fantasies.
Ah, der berühmte.
Zwei Jahre zuvor.
Erotikserie, ja.
Red Shoe Diaries, eine Folge lang hat sie mitgespielt. Ja.
Der Fox Mulder seinen Sexsucht.
Interessant für mich jetzt an ihr ist sogar, sie ist nämlich Kind von einem Engländer und einer Deutschen und wurde in London geboren. Wuchs zwar in Toronto, Kanada auf, aber während ihrer Kindheit verbrachte sie einige Zeit bei ihrer Großmutter in Refrath bei Köln.
Ach, guck an.
Ja. Aber später ist sie dann irgendwann nach Los Angeles gezogen und hat dann angefangen,
große
Filme und Serien zu drehen.
Karriere, genau.
War aber vorher auch schon als Fotomodel und so unterwegs. Ja. Also das war auch mein erster Gedanke, also wirklich Model ja. mit, vor allem hätte man, ich sag mal, mit nur wenig Make-up, weil er erwähnt ja Neandertaler.
Ja, man hätte für sie einfach ein bisschen mehr Haare oder irgendwas so, ne?
oder Wulst auf die, ja, auf die Stirn, auf die Augenbrauen machen können. Das wäre jetzt nicht so teuer gewesen. Also da war ich schon, ehrlich gesagt, in dem Punkt ein wenig enttäuscht.
Ja, das stimmt. Ansonsten habe ich noch Chris Carter, meint, ihn hätte auch inspiriert ein Essay von einem Edward Osborne Wilson oder auch besser bekannt als E.O. Wilson. Das ist ein US-amerikanischer Insektenkundler und Biologe, der wiederum für seine Beiträge zur Evolutionstheorie und Soziobiologie bekannt ist. Und Chris Carter hat wohl irgendwie ein Essay von ihm gelesen über Evolution und Deevolution. Und das diente ihm wohl ein bisschen als Inspiration dafür.
Okay.
Ja, ansonsten gibt es noch irgendwie diese Episode, hat auch Carter zugegeben, dieses Hin und Her mit dem Date von Scully. We tried to develop a love interest for Scully, only to hasten the sexual tension between her and Mulder, Carter disclosed. Also, sie haben einfach diesen Rob und so, das Date für Scully nur eingebaut, damit die sexuelle Spannung zwischen Mulder und Scully größer würde. Vielleicht wieder auf Anweisung von irgendwelchen Fox-Executives, die ja sowas schon gerne am Anfang der Serie gehabt hätten.
Obwohl, ich finde, der Blick von Mulder, als sie dann erwähnt, dass sie tatsächlich jetzt ein Date hat, der war schon so nach dem Motto, oh. Ne?
Ja.
Also, als würde da doch mehr hinterstecken, das stimmt.
Ja, deswegen wahrscheinlich, ja, sollte halt benutzt werden, aber ja. Ist halt irgendwie, wirkt halt auch so erzwungen irgendwie, finde ich, so ein bisschen so. Weil das so wie aus dem Nichts irgendwie kommt, aber nun gut. Ansonsten, was habe ich noch? Die New Jersey Woods, die wurden natürlich gefaked, wieder aus Kanada, und zwar mit dem Seymour Demonstration Forest in North Vancouver. Und dann dieses leerstehende Lagerhaus, wo Mulder und wo sie dann das Wesen jagen, das war wohl tatsächlich ein leerstehendes Lagerhaus, das nahe dem Produktionsbüro von den X-Files in Vancouver war, genau. Ja, ja.
Ja, macht ja Sinn. Geld, wenn man schon Geld sparen muss.
Na, und dann diese Szene, wo Mulder im Telefonbuch im Casino die Nummer von dem Park Ranger raussucht oder von der Forstaufsicht, Forstwirtschaft. Das sollte ja in Atlantic City sein, im Casino, und das wurde aber wohl vor Bluescreen-Footage aus Atlantic City gedreht.
Ja. Ohne Scheiß, da kommt ja dieser ältere, dieser Mann, der noch so kurz guckt, ob da so ein Coin oder so noch drin ist, bei dem anderen Telefon. Ja. Und ich habe direkt gedacht, wieso ist da so eine Umrandung zu sehen?
Ja,
man halt bei Bluescreen damals noch hatte, ja.
Naja, und das hat wahrscheinlich einfach natürlich Geldgründe gehabt, weil sie sagten, okay, wir können nicht vor Ort drehen in New Jersey, aber ich verstehe nicht, warum sie da nicht, gibt es in Vancouver oder Kanada in der Nähe nicht irgendwo auch ein Casino, wo man das hätte drehen können? Warum denn ausgerechnet Bluescreen Footage aus Atlantic City? Vielleicht wegen Authentizität, oder? Weil Leute Atlantic City kennen oder so.
Eventuell, aber wie du auch schon erwähnt hast, es gibt nicht so viele Orte, auch in Kanada,
wo es legal ist. Okay.
Wo es legal ist. Okay. Ich glaube, der nächste Ort wäre, wenn überhaupt, dann wieder Vegas oder in die Richtung gewesen.
Okay. Ja, dann ist das halt so. Ja, krass. Wie fandst du denn die Episode? Wie hat sie dir gefallen?
Ja. Hat mich jetzt nicht umgerissen, aber war in Ordnung.
Ja, so ähnlich sehe ich es auch. Also ich würde halt, wenn wir jetzt wieder nach Schulnoten gehen, würde ich sie so Richtung 3 befriedigend einsortieren. Mhm. Also Anfang fand ich sehr, sehr gut gemacht mit dem Vater da in dem Auto. Es war ziemlich creepy irgendwie, fand ich ziemlich gut gemacht. Und auch die Atmosphäre und auch die Idee finde ich eigentlich ganz cool mit so einer Bigfoot-Folge. Aber irgendwie zum einen ist das Pacing wird halt dadurch rausgerissen, dass Scully halt immer wieder da zu ihrem Date und bla, immer diese Date-Geschichte, das halt so erzwungen wirkt. Das fand ich halt irgendwie komisch und ja, auch eben nicht passend. Und die Auflösung ist halt auch so irgendwie, sie finden sie und erschießen sie und ja, und dann ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, war auch ein bisschen unbefriedigend. Also ich finde, man hätte da noch mehr draus machen können aus dem Thema so irgendwie. Das deswegen, ich fand es in Ordnung auch und fand es befriedigend. War eine okaye Folge, aber kein Höhepunkt der Serie oder der ersten Staffel.
Für die zweite Monster of the Week,
ja, genau. Wie du
so gesagt hattest, war es jetzt. Also ich fand die erste Monster of the Week dagegen noch besser.
Die war deutlich.
Obwohl die auch ihre Probleme ja hatte.
Natürlich, da hatten sie Probleme bei der Regie. Ja, naja, aber wie gesagt, hier ist eben hat man das Gefühl, dass ja, dass die Idee geil ist und so und auch der Anfang ganz cool war der Folge, aber irgendwie die Ausführungen und mit Date und bla und so, das war irgendwie, da hätte man einfach noch mehr draus machen können irgendwie, aber ja, so ist es halt, genau. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Episode hier angekommen. Liebe Hörer, wir freuen uns auch weiterhin, wenn ihr uns wie bisher so liebes Feedback auf Twitter und Facebook schreibt. Und die nächste Episode hört ihr, wenn ich mal kurz unseren Sendeplan gucke, die nächste Episode, Folge 6 mit dem Titel Schatten, kommt dann am 13. Mai, 15. genau. Habe ich das richtig gerechnet? Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wenn ich es vergleiche. 29. April, genau. Und dann 13. Mai, genau. Ja, die nächste Folge kommt dann am 13. Mai. Also dann, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.